Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen.
Herzlich willkommen, liebe Freunde der Trivialliteratur. Hier ist wieder euer Medi mit dem Buchgebabbel. Heute habe ich wieder einen Gast zum Buchgebabbel eingeladen. Und der kommt hier aus der Nähe und der hat was ganz Interessantes im Gepäck. Aber das erzählt uns am besten selbst. Und wir begrüßen alle schön zusammen den Michael Redinger. Grüß dich.
Hallo, Medi. Ich hoffe, es geht dir gut. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein kann.
Ja, mir geht's immer gut. Alles wird gut. Michael, warum ich dich eingeladen habe? Also ich versuche das mal, am besten erklärst du dann natürlich die Details, aber ich sag den Zuhörenden mal, worum es hier geht. Also du bist Vorstandsmitglied, sagen wir mal, oder hast du da noch einen richtigen Titel oder?
Nee, ich habe keinen Titel in dem Sinne.
Sowas wie Logenmeister oder sowas.
Nee. Also es ist ja ein relativ kleiner Verein und es sind relativ wenige Aktive. Das ist ja ein Problem, was viele Vereine im kulturellen Bereich haben. Und wir haben jetzt erst vor einiger Zeit, das ist gar nicht so lange her, umgestellt auf einen sogenannten Teamvorstand, so nennt sich das. Aha. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Ausdruck ist oder eine umgangssprachliche Umschreibung. Teamvorstand heißt, es gibt mehrere sozusagen gleichberechtigte Vorstände innerhalb eines solchen Vereins, die intern einfach die Aufgaben so ein bisschen aufteilen.
Wow. Und okay.
Das haben wir jetzt gemacht. Also jeder hat da so eine Aufgabe. Ein Kollege von mir, der macht die externe Kommunikation mit der Presse. Ich mache dann eher so die Kommunikation nach innen mit den ganzen Mitgliedern des Vereins und allen, die zum Beispiel im Newsletter sind und so weiter. Und so ist das dann untereinander aufgeteilt.
Ja. Okay, und das Ganze nennt sich dann Literaturforum Kaben.
Richtig, genau.
Damit wir das auch mal genannt haben, damit die Leute wissen, worüber wir hier sprechen. Aber das ist schon mal ein interessanter Ansatzpunkt. Also ich war ja auch in diversen Vereinen. Ich war auch mal Vorsitzender vom Fußballverein. Ich habe sogar einen eigenen Verein gegründet, und zwar einen Autorenverein damals. Da sind wir mehr oder weniger gezwungen worden, das zu machen, weil wir dann Veranstaltungen gemacht haben. Und dann hatten wir einen Anwalt in der Truppe und der hat dann gesagt, ja, ihr müsst einen Verein gründen, weil ihr jetzt hier Eintritt verlangt und so. Also es war eher so eine, gezwungene Sache. Hat auch nicht so lang gehalten, ehrlich gesagt. Aber das mit diesem Team, finde ich doch ein interessanter Ansatz, weil es bestimmt der Tatsache geschuldet ist, dass heutzutage kaum noch einer so wirklich engagiert im Verein arbeiten will, ne? Nehme ich mal stark an.
Genau. Das ist der Hauptgrund sogar, die Hauptmotivation, und das ist, glaube ich, etwas, was es auch noch nicht so lange gibt, ja. Und das macht man tatsächlich in dieser Tatsache Rechnung zu sagen, dass es eben nicht mehr so viele Menschen gibt, vor allen Dingen jüngere Semester, die bereit sind, sich aktiv, also wirklich mit Betonung aktiv im Vereinsleben einzubringen. Wir haben einige passive Mitglieder und das ist natürlich gut, auch die passiven Mitglieder zu haben, weil die uns ja unterstützen mit ihren Mitgliedsbeiträgen und die kommen natürlich dann auch zu unseren Veranstaltungen. Aber wenn man nur ein kleiner Kern ist von Leuten, die das tatsächlich alles aktiv gestalten, wird es irgendwann kritisch und schwierig. Ja, und das haben wir, glaube ich, alle zu spüren bekommen. Ich auch, ja, und so haben wir das dann halt uns überlegt, das zu verändern. Ja, es war nicht ganz einfach. Ich bin da jetzt nicht so tief in der Sache drin, aber man muss da ja das sozusagen alles offiziell absegnen und das muss genehmigt werden und so weiter. Und das war jetzt nicht ganz so einfach. Es ist wohl doch nicht so trivial, aber es ist machbar. Also wir haben es ja jetzt geschafft und jetzt läuft das alles schon ein bisschen einfacher.
Also da muss man tatsächlich das hier beim Amtsgericht anmelden, wenn man das so machen will, oder wie?
Ja, das ist ja dann eine Veränderung in der Vereinssatzung.
Aha.
Vom klassischen Vorstandsmodell mit ersten und zweiten Vorsitzenden und dann gibt es jemanden, der ist Schatzmeister und ein anderer, der macht Presse und was weiß ich. Also diese ganz klassische Struktur wird ja dann aufgelöst und stattdessen halt stehen nebeneinander gleichberechtigte Mitglieder des Vorstandes und das muss irgendwie festgehalten werden. Das muss irgendwie dokumentiert werden in der Satzung zuerst und dieses Wording, was man da sich überlegt oder vielleicht auch übernimmt von anderen Vereinen, wo man das gesehen hat. Dieses Wording muss ja dann auch abgesegnet werden und so. Und das war gar nicht mal so einfach. Ich glaube, einmal wurden wir abgewiesen vom Amtsgericht. Und beim zweiten Anlauf haben wir es dann geschafft.
Das finde ich hochinteressant, dass das schon wieder ein Problem ist für so ein Amt. Aber gut. Naja, gut. Ist nur ein interessanter Seitenaspekt jetzt. Wir wollen ja nicht jetzt über Vereinsstrukturen reden, sondern eigentlich über euren Verein, das Literaturforum Kaben. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
Okay, also das Literaturforum Kamen ist ein kleiner, aber feiner Literaturverein in Kamen, wie der Name schon sagt. Und wir sind so ungefähr 8 bis 10 aktive Mitglieder, die wir also Programme planen und durchführen. Und ich glaube, insgesamt sind wir 45 bis 50 Mitglieder, also dann eben mit den passiven.
Ja.
Und was wir machen ist, wir veranstalten jeden Monat einen Literaturabend im Prinzip. Ja, und das findet immer statt am letzten Donnerstag eines Monats zu verschiedensten Themen. Also zum Beispiel dieses Jahr hatten wir Themen wie literarische Eintagsfliegen. Da haben wir also nur uns Autoren und Autorinnen vorgeknöpft, die einmal ins Rampenlicht getreten sind mit einem großen Werk und dann einfach wieder verschwunden sind in der Versenkung. So wie die One-Hit-Wonders in der Musik. Ja, dasselbe gibt es dann eben auch im schriftstellerischen Bereich. Und wir hatten natürlich in diesem Jahr, im letzten Jahr beispielsweise, eine Veranstaltung zu Franz Kafka. Letztes Jahr war das Kafka-Jahr und so weiter. Oder dieses Jahr haben wir auch uns den Schiller vorgeknöpft. Also wir haben entweder Themen sozusagen, wie etwa zum Beispiel Eintagsfliegen, oder wir hatten jetzt vor kurzem einen Abend zur Literatur des Expressionismus. Das heißt, man hat Themenkomplexe oder man schaut sich bestimmte Zeitstile oder Epochen an, oder man kapriziert sich wirklich auf einen Autor oder eine Autorin, wie zum Beispiel Franz Kafka. Oder aber, was wir auch schon die ganze Zeit mal machen wollen, und ich glaube, jetzt mit Rilke im November geht es ja auch vornehmlich in diese Richtung, mal einen Abend zu haben, der zum Beispiel in eine ganz bestimmte Gattung reingeht, ein bisschen verstärkt, wie zum Beispiel die Lyrik. Ja.
Jo,
Also so
Rilke ist
kann man
ja
sich
auch.
das vorstellen, ne?
Da muss ich beobachten, meine Frau ist großer Rilke-Fan. Da,
Ah ja, okay.
ja. Wie laufen jetzt solche Abende ab? Ist das so wie eine Art wie eine Podiumsdiskussion? Wie kann man sich das vorstellen? Wird das Publikum mitgenommen? Kommen da nur Mitglieder? Können da auch in Anführungszeichen normale Menschen vorbeikommen? Wie kann man sich das vorstellen dann da?
Das ist eine offene Veranstaltung. Also jeder, der sich für Literatur interessiert, ist herzlich eingeladen zu kommen. Ja. Und Podiumsdiskussionen haben wir auch, aber eher selten. In der Regel läuft es so ab, dass wir ein Programm vorbereiten. In der Regel sind das 5 bis 6 Vorträge. Und das machen dann eben die Aktiven aus dem Verein. Es gibt immer einen, der wirklich so einen Abend komplett an der Hand hat, im Prinzip wie so ein Projektmanager, der sorgt dafür, dass die Beiträge zustande kommen, der sorgt dafür, dass sich hier genug Leute dafür freiwillig melden und das machen, der sorgt auch für die Musik, das heißt, jeder Literaturabend ist musikalisch umrahmt, wir haben da verschiedene Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten und das ist auch ganz wichtig, man kann sich nicht eine
Ja.
gute Stunde oder 90 Minuten lang nur Vorträge anhören, das funktioniert nicht. Und die Musik zwischendurch lockert das alles sehr auf. Was wir immer versuchen, ist, die Musik ein bisschen abzustimmen auf die literarischen Themen, die wir eben so haben. Ja. Also klassisches Beispiel jetzt, der Abend zum Expressionismus im Oktober. Da hatten wir eben auch Musik sozusagen uns gewünscht von den Künstlern aus dieser Zeit. Ja, also von ungefähr 1910 bis 1925, so diese Zeit. Ja, da gibt es ja auch eingängige Sachen. Also so versuchen wir das ein bisschen harmonisch auf die Inhalte abzustimmen. Ne? Und das sind also Literaturabende mit Vorträgen. Das Schöne an diesen Vorträgen ist, das sind jetzt keine 60 Minuten langen Vorlesungen wie in der Universität, sondern das sind im Prinzip, wenn man so will, Appetithäppchen. Ja, also wenn man zum Beispiel über Rilke spricht, wie jetzt im November, das ist ja ein riesengroßes Thema. Ja, und nehmen wir mal an, wir haben 5 Leute, die darüber sprechen. Jeder hat dann ungefähr 10 bis 15 Minuten, um über seinen Teil zu sprechen.
Und wenn man nur so wenig Zeit hat, muss man sich wirklich konzentrieren auf die absolut wichtigen Kernpunkte. Vieles muss man weglassen, auch wenn man weiß, dass es eigentlich sehr interessant ist, weil es einfach zu wenig Zeit ist. Das heißt, wir versuchen, so das Wichtigste herauszuarbeiten und vor allen Dingen versuchen wir dann eben auch den Leuten natürlich, also Appetit zu machen, diese Dinge auch selbst zu lesen, über die sie gerade was gehört haben. Ja. Das würde uns natürlich am allermeisten freuen, wenn uns das gelingen würde, nämlich so ein bisschen den Funken der Begeisterung aufs Publikum rüber zu kriegen, dass die also auch selbst anfangen zu lesen und sich denken, das ist toll, was ich gerade gehört habe, das muss ich mir mal kaufen. Ja.
Gibt es denn dann auch direkt die Möglichkeit, an dem Abend die Bücher zu bekommen? Oder wie habt ihr da eine Buchhandlung, mit der ihr zusammenarbeitet?
Nein, haben wir nicht, aber eigentlich ist das eine ziemlich gute Idee, die du da hast. Ne? In Kaben gibt es eine kleine Buchhandlung. In der Tat haben wir eine und bisher hatten wir diese Idee noch nicht, aber eigentlich
Aha.
macht das Sinn. Ne? Also wie zum Beispiel das Rilke kommt jetzt im November dran. Man könnte zum Beispiel mit der Buchhandlung ja mal sprechen und sagen, wir haben einen Rilke-Abend und vielleicht legst du ein paar Bücher raus. Ja? Und auf der anderen Seite können wir dafür natürlich auch Werbung machen. Ne? Also
Ja.
Veranstaltung vorbei ist, könnte man darauf vielleicht ansprechen. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Aber im Moment ist es tatsächlich so, die Leute kommen so zum Gesichtsmarkt, hören sich das an, sind hoffentlich begeistert und inspiriert und gehen dann eben wieder.
Okay, das war jetzt so mein allererster Gedanke eigentlich, ehrlich gesagt. Macht ja Sinn. Ich meine, wenn man dann schon so ein bisschen angefixt ist, dass man dann direkt dann zugreifen kann, ne? Wäre ja schon eigentlich, dann könnte man sogar einen direkten Erfolg des Abends daran messen, wie viele Leute Bücher kaufen dann am Ende.
Ja.
Finde ich aber ein super interessantes Konzept, dass man sich da aufs Wesentliche konzentriert, diese 15 Minuten. Das kenne ich noch aus meiner Ausbildungszeit bei der Berufsfeuerwehr. Wir mussten auch immer so Kurzvorträge vorhalten und da wurde wirklich die Zeit gestoppt. Du hattest so und so viele Minuten Zeit und musstest dann wirklich das Thema, was du bekommen hast, in diese, ich glaube, 12 Minuten waren es damals, dann da reinpacken. Muss es dann natürlich dann auch filtern, was ist interessant oder was ist das Wichtigste in der Zeit. Und das ist eine tolle Sache. Aber da werden jetzt auch keine, also gut, bei Rilke bietet sich ja an, da mal das ein oder andere Gedicht vorzutragen und vielleicht darüber zu referieren, weil ich bin so ein bisschen lyriktaub, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das zwar lesen und hören und verstehen, so grundsätzlich vom Sinn her, aber ich verstehe den Hintergrund meistens nicht von diesen Gedichten. Und das finde ich zum Beispiel eine spannende Sache. Meine Frau kann das sehr gut. Die ist auch großer Rilke-Fan und die kann auch Lyrik, wie soll ich sagen, entschlüsseln. Aber da habe ich irgendwie einen Klemmer bei mir, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht dann auch vielleicht auch mal ein schönes Thema, wenn man Lyrikabend macht, wie man Lyrik liest. Also so richtig. Weißt du, was ich meine? So, was bedeutet diese Sätze und sowas? Da bin ich ein bisschen, weiß nicht, da habe ich eine falsche Verknüpfung oder gar keine.
Ja.
Ja.
Naja gut, es ist ja auch vielleicht nicht ganz einfach. Ne? Die lyrische Sprache ist ja eine ganz andere als die, die wir jeden Tag nutzen oder die wir in Romanen lesen. Es ist nun mal eine andere Gattung und da spricht das lyrische Ich und ist schon eine ganz eigene Herausforderung. Tatsächlich ist es so, wenn wir diese Literaturveranstaltungen machen, dann präsentieren wir natürlich nicht nur unsere eigenen Texte und wir reden nicht nur über Kafka und so weiter, sondern lassen die Künstler, die Schriftsteller auch sich selbst zu Wort kommen. Das heißt, viel zitiert, ja. Und dann wird erläuternd darum herum im Prinzip gesprochen. Ja, man möchte ja nicht einen trockenen Vortrag abliefern,
Ja.
sozusagen mit dem Zuhörer schmecken lassen, wo das eben schmeckt, ja. Kafka liest oder Rilke und so weiter. Also es ist eine Kombination von beiden und ich bin ganz sicher, wenn jetzt der Rilke-Abend ist, dass der ein oder andere auch darüber reden wird, wie er diese Zeilen liest und versteht. Ja, und er wird nicht nur vorgetragen. Das wird das Spannende auch für mich sein. Ich muss sagen, Rilke ist für mich noch so ein bisschen ein toter Winkel. Kenne ich mich nicht so richtig gut aus, deswegen mache ich da an dem Abend auch selbst gar nicht mit. Aber ich lasse mich mal überraschen, was kommt und bin gespannt, ich bin ganz sicher, dass ich da was lernen kann und bin gespannt, ob mich das inspiriert, ja, da mich mal ein bisschen rein zu vertiefen.
Also ich finde das Super spannend, die Interpretation. Und ich finde es auch klasse, wenn man mir das erklärt, macht das für mich alles Sinn. Aber ich kann es halt selbst nicht erkennen, komischerweise. Also ist halt so. Aber gut. Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Wir sind jetzt voll eingestiegen. Finde ich gut. Sind wir schön im Thema. Aber ich würde gerne nochmal zurückgehen zu den Anfängen. Wie kam es denn dazu, dass dieses Literaturforum gegründet wurde? Was war denn der Grund, der Auslöser?
Ja, das ist eine natürlich sehr berechtigte Frage. Ich bin ja relativ spät dazu gekommen. Also ich bin da erst seit 5 oder 6 Jahren. Den Verein gibt es schon viel länger. Das waren am Anfang Leute, die sich einfach getroffen haben, weil sie sozusagen einen Ort und einen Platz suchten, um sich über Literatur austauschen zu können. Es gab mal entweder in Karpen oder in einer benachbarten Stadt so einen Akzente-Buchladen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das war
Ja, das sagt mir
ursprünglich
sogar noch was.
der Treffpunkt sozusagen. Dieser Buchladen wurde dann irgendwann aufgelöst. Und so hat man dann angefangen, sich zu Hause zu treffen oder woanders. Auf jeden Fall erwuchs aus dieser kleinen Gruppe von ja, literaturbegeisterten Leuten eben dieser Verein. Irgendwann hat man sich gesagt, wir gründen jetzt einen Verein und wir wollen das, was wir jetzt in einem kleinen Kreis machen, auch der Öffentlichkeit im Prinzip anbieten. Also wir wollen in Karben so ein kleines Forum schaffen, wo man sich treffen kann. Nicht nur als geschlossener Kreis, sondern jeder, der interessiert ist, um über Literatur zu sprechen. Und so hat das alles angefangen. Und das war initiiert von Hans-Martin Thomas und Dieter Körber.
Okay, das waren quasi so die Gründungsväter
Waren
quasi.
die
Ne?
Gründungsväter, ganz
Ja, war ja
genau.
keine Mutter dabei. Ne?
Ja.
Aber ihr habt Mütter. Nicht, dass das ein reiner Männerclub ist oder sowas. Finde ich. Doch eher, wie soll ich sagen, es ist nicht so gewöhnlich, so einen Verein zu haben, ne? Also, ich weiß nicht, wie viel, also, was ich jetzt gelesen habe, letztens in der Zeitung, glaube ich, was, dass das jetzt doch wieder im Kommen ist mit Leseclubs, aber sowas seid ihr ja nicht, ne? Also, ihr trefft euch ja nicht zum Lesen, sondern, also, ihr habt ja diese öffentlichen Abende und habt ihr dann auch sowas wie ein internes Treffen? Gibt's sowas auch,
Ja,
oder?
genau. Also wir nennen das schlicht und einfach Stammtisch und wir treffen uns einmal im Monat. Ja,
Okay.
das ist, ich glaube, immer der erste Donnerstag im Monat. Wir treffen uns bei der, ich sage jetzt mal inoffiziell, der Vereinsvorsitzenden Almut Rose. Ja, wir sind ja jetzt ein Vorstandsteam. Und da treffen wir uns einmal im Monat eigentlich, um eben vor allen Dingen erstmal Revue passieren zu lassen, wie die letzte Veranstaltung gelaufen ist, um zu sehen, ob man da vielleicht was besser machen kann beim nächsten Mal und so weiter. Und um zu besprechen, wie die nächste Veranstaltung über die Bühne gehen soll, die ja dann am letzten Donnerstag eines Monats ist. Also diese zwei Fixpunkte im Monat haben wir. Erster und letzter Donnerstag des Monats. Und wenn Notlermann ist, kann man sich natürlich auch zwischendurch mal treffen, am Telefon oder so wie wir jetzt hier zum Beispiel über Zoom oder
Ja.
so, um sich weiter zu besprechen. Aber im Großen und Ganzen sind das diese zwei Treffen im Monat. Genau.
Okay. Habt ihr denn auch außer diesen Abenden noch irgendwelche Projekte, die ihr da begleitet?
Ja. Und nein. Also wir machen nebenher sozusagen noch ein paar andere Sachen. Ja, also der Schwerpunkt tatsächlich sind die Literaturabende. Was wir aber auch machen ist, wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit dem örtlichen Kino hier, dem Cinepark Karben.
Ja.
Und mit dem Cinepark Karben machen wir 2, 3 Mal im Jahr auch eine Filmvorführung. Das Forum mietet dann das so einen Filmraum an, so ein Kino. Und wir spielen dann da einen Film ab. Und das ist dann halt immer natürlich eine Verfilmung von irgendeinem Roman zum Beispiel.
Ja.
Also das, da werden nicht irgendwelche Filme gezeigt, irgendwelche Blockbuster, sondern das sind dann tatsächlich Romanverfilmungen. Ja. So, sowas zum Beispiel machen wir noch. Wir haben noch bis ins letzte Jahr
sogenannte literarische Matineen gemacht.
Entschuldigung, akademische Matineen. Ja. Das ist jetzt erstmal geparkt, weil das sehr zeitraubend war und schwierig zu organisieren. Das heißt, wir haben Literaturwissenschaftler eingeladen, nach Graben zu kommen und wirklich eine Vorlesung zu halten, eine Waschbichte wie an der Universität, über ein bestimmtes Thema.
Mhm.
Und das haben wir ein paar Mal gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Es war in der Organisation für so einen kleinen Verein sehr schwer, die ganze Zeit durchzuhalten. Ja. Und jetzt dieses Jahr haben wir das geparkt. Mal sehen, ob wir das nächstes Jahr wieder beleben können.
Mhm. Gibt es vielleicht auch sowas wie Schreibkurse oder Nachwuchsförderung? Oder also mit Nachwuchsförderung meine ich, dass junge Leute zur Literatur gebracht werden. Ist ja auch ein Ziel, glaube ich, von eurem Verein, ne? Dass die Leute zum Lesen gebracht werden, egal wie alt. Ne? Das ist ja erklärtes ja. Ziel. Und wie geht ihr denn da so mit dem Nachwuchs um?
Also tatsächlich ist es so, also ich habe das jetzt einfach mal subsumiert unter diese regulären Literaturveranstaltungen abends. Aber was wir auch machen, das sind Poetry Slam Abende. Oh. Einmal im Jahr haben wir einen Poetry Slam in Graben. Wir laden da auch richtig gute Leute ein. Also das letzte Mal hatten wir, glaube ich, den erst- oder zweitplatzierten Hessenmeister im Poetry Slam da und auch andere. Und das spricht ja im Prinzip eigentlich nur die Jüngeren an. Und
ja.
Der Verein macht dann aber auch so ein bisschen mit. Ja. Das ist so eine typische Veranstaltung, wo wir die junge Generation ganz klar einbinden. Wir hatten auch ein, zwei Mal eine Kooperation hier mit der hiesigen Schule, mit der Kurz- und Schumacher-Schule, wo Schüler eben auch mit von der Partie waren und eine Einlage gemacht haben. Konkret ging es da um die Märchen der Gebrüder Grimm.
Mhm.
Zu diesem Thema sind die aufgetreten und hatten da zum Beispiel ein eigenes Stück einstudiert und haben das dann auch da präsentiert. Also solche Dinge machen wir auch. Und Stichwort Schreibwerkstatt, da hast du ja sogar nicht drauf angesprochen, ob das einer von uns überhaupt macht, ob es das bei uns gibt. Gibt es im Moment auch nicht, aber es haben sich zwei gemeldet, ich habe mich mal umgehört im Verein, ja, es haben sich zwei gemeldet, die Interesse haben
ja.
Und ich kann den Kontakt noch herstellen. Ja.
Also, ihr hattet schon mal eine Schreibwerkstatt mit den Schülern?
Nein, das war keine Schreibwerkstatt, sondern das war, wir haben die Schüler eingebunden in unser abendliches Programm.
Ach so, okay.
Aber es war keine Schreibwerkstatt. Vielleicht hatten wir sowas mal in der Vergangenheit, aber dann weiß ich nichts davon, dann ist das zu lange her. Ja.
Ja, ich finde es aber auch eine gute Möglichkeit, die Leute zur Literatur zu bringen. Also es gibt ja auch viele Leute, die schreiben nicht um zu veröffentlichen, sondern nur für sich. Es gibt ja auch unzählige Leute, die Tagebuch schreiben. Das ist ja das Geheimste vom Geheimen überhaupt. Und also ich für mich selbst habe, also ich habe ja zum Beispiel mein Buch über mein Feuerwehrleben geschrieben. Das ist ja auch therapeutisches Schreiben, gibt es auch. Wird sogar in der Therapie eingesetzt. Finde ich auch eine super Sache. Und es gibt ja auch spannende, ja, wie soll ich sagen, ja, Aufgaben wäre jetzt doof, aber zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, man schreibt Wörter auf Zettel, wirft die in einen Topf und jeder zieht sich so ein paar Wörter raus und macht daraus eine Geschichte, sowas zum Beispiel, das kann ja auch Spaß machen. Und wenn man das spielerisch macht, ist gerade für Kinder natürlich viel einfacher, dann zum Schreiben zu kommen oder zum Lesen dann halt auch. Und naja, also in Schulen oder sowas, habt ihr da irgendwie Kontakt, dass ihr in Schulen geht und da vielleicht mal irgendwas anbietet, keine Ahnung, dass man mal ein Buch bespricht oder sowas?
Wir hatten Kontakt, wie gesagt, zu der Kurt-Schumacher-Schule hier in Graben. Und die waren auch ein paar Mal involviert in irgendeiner Form, aber jetzt seit einiger Zeit erstmal nicht mehr. Ja, also ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass ja, dass wir immer weniger aktive werden. Ja. Und die aktiven Leute haben natürlich auch noch ein Leben neben dem Club. Ne? Es ist halt manchmal wirklich schon schwierig, sich die Zeit irgendwie aus den Rippen zu
schneiden. Ja, natürlich aufwendig, klar, Logo. Ja.
Für den Verein zu verwenden, das ist nicht immer ganz einfach. Ja.
Ja. Ja gut, wie will auch ein Normalsterblicher tagsüber oder morgens in die Schule gehen und dann mit den Kindern Gut, ein Rentner vielleicht, ja, aber jetzt ein normaler Mensch, der geht ja jeden Tag arbeiten, der kann ja nicht morgens in die Schule gehen. Das ist schwierig, das ist klar. Also ich gehe halt immer von mir aus, das ist das Problem. Ich habe mit meinem 24-Stunden-Dienst, ich habe 5 Tage frei die Woche. Da kann ich natürlich solche Ideen haben, ne? Ist klar.
Ja.
Gut, aber es ist mein Problem, mein Kopf arbeitet halt ständig und in solchen Gesprächen kommen bei mir 1000 Impulse. Das ist immer das Problem bei mir. Gut. Okay, jetzt haben wir voll viel über diese Abende gesprochen. Jetzt haben wir aber nicht gesagt, wo die sind.
Ach so, das ist
Ja,
richtig,
das
das
macht Sinn,
stimmt.
ne? Irgendwie.
Ja, also Karben, wie gesagt, kennt jeder. Das ist Frankfurt ist ein Vorort von Karben, glaube
Genau,
ich. Und
der Parkplatz, ja.
ja, genau. Also wer Karben nicht kennt, das ist eine Nachbarstadt von Bad Vilbel. Bad Vilbel ist die Chance schon ein bisschen höher, dass man den Namen schon mal gehört hat.
Ja, durchs Wasser zum
Und
Beispiel.
genau genommen ist es der Stadtteil Großkarben und dort gibt es eine Event-Location. Das nennt sich Coutelier. Das heißt so, weil dieses Atelier oder diese Künstlerbühne ist untergebracht in einer ehemaligen, in einem ehemaligen Kuhstall. Ziemlich altes Gebäude. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie alt, aber das ist so ein altes Schloss, das da eben in Großkarben steht, mit einem ziemlich großen Innenhof und Anwesen, mit vielen Gebäuden. Und darunter eben auch war ein alter Kuhstall, aber der ist natürlich komplett saniert. Das ist jetzt ein richtiges Kulturbegegnungszentrum, könnte man sagen. Da findet eine ganze Menge drin statt. Ich glaube, den Inhaber kennst du ja sogar, ne? Peter Mayer. Und der macht da ja unheimlich viel. Da macht das Literaturforum nur einen ganz kleinen Teil von aus, was er so alles macht in seinem Coutelier. Wie gesagt, wir sind da ja nur einmal im Monat, aber er hat da regelmäßig Auftritte auch von Bands, von Künstlern. Und ich glaube, er ist auch künstlerisch aktiv und so weiter. Also da passiert eine ganze Menge. Es ist eine richtig schöne Kleinkunstbühne. Die passt auch sehr gut, finde ich, zu unserem Verein. Und im Sommer ist es auch so, dass wir da entweder so ein Sommerfest machen oder dieses Jahr haben wir jetzt in dem Sinne kein Sommerfest gemacht, sondern wir haben einfach nochmal eine neue Literaturveranstaltung uns ausgedacht, die wir anstelle eines Festes machen können. Das findet dann halt außen statt, im Innenhof, also vor dem Coutelier. Sehr schöne Location auch, ja. Und dieses Jahr hatten wir ganz großes Glück. Das war super Wetter. Und wir haben einen Abend gemacht zu irischer und schottischer Literatur. Wir hatten den Petr Simandl da, ein Tscheche, der aber unheimlich gern irische Musik macht.
Ja, das ist auch eine coole Kombi, ja.
Ja. Und, das heißt, wir hatten da live irische Musik und wir hatten noch den Whisky Shop Maintal zu Gast. Ich kenne da zwei, drei Leute, die da arbeiten und ich weiß, dass der Whisky Shop ein super Angebot hat, natürlich an irischen und schottischen Whiskys. Das heißt, wir haben da so ein Programm gehabt aus literarischen Vorträgen mit Texten aus Irland und Schottland. Wir hatten irische Musik und wir hatten zwischendurch immer wieder die Möglichkeit für unsere Gäste Whiskys zu verkosten. Und das war einfach, ich fand es super toll. Es war eine schöne Kombination aus verschiedenen, wie soll ich sagen, Komponenten, die diesen Abend ausgemacht haben, ja. Und das war insgesamt eine ziemlich runde Sache und hat ziemlich viel Spaß gemacht, ja.
Das ist aber auch eine super gute Idee, mal Crossover-Sachen zu machen. Also da bin ich immer voll der Freund für. Also wenn man Sachen kombiniert, die man normalerweise gar nicht zusammenbringt, wie zum Beispiel ein Literaturforum mit Whisky und irischer Musik, ne? Und wer jetzt mal ganz ehrlich, also einen irischen Schriftsteller fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar keiner ein. Das finde ich natürlich auch wieder super interessant, dass man auch mal Leute entdeckt, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hat, ne? Also man liest, sind wir mal ehrlich, eigentlich nur die sichtbar sind in der Regel. Man kennt vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp, sage ich mal, oder aus der Region jemand, ne, den man kennt. Aber in der Regel ist es doch so, dass der Lesende allgemein das liest, was ihm hingeworfen wird, mehr oder weniger. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Aber wenn du dann solche Sachen machst, ein irischer Abend mit irischen Schriftstellern, super, besser geht's nicht. Ja, man muss mal über seinen Tellerrand hinaus gucken. Es gibt so viele gute Leute, die einfach nicht gesehen werden, weil sie halt kein Marketing haben.
Ne? Ja, also genau, das ist richtig. Ja.
Ja.
Also, ja, mir ist das mal aufgefallen. Also, ich bin eigentlich einer, der eher so in der Literaturgeschichte unterwegs ist. Also, ich lese gerne die Klassiker,
ja.
Weniger so die zeitgenössische Literatur. Und irgendwann habe ich mir gesagt, das ist eigentlich komisch. Du solltest ja auch ein bisschen wenigstens auf der Höhe der Zeit sein und wissen, was so momentan gelesen wird. Ja.
Ja.
Und dann bin ich halt in den Hugendubel, wie man das dann so macht. Und dann ist mir halt aufgefallen, naja, das, also was ich da jetzt sehe auf diesen ganzen Büchertischen, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwo ziemlich gesteuert. Ja,
ja.
Das sind eben die großen Verlage, die da ihren Fuß in der Tür haben in jeder Buchhandlung. Und das sind die Buchhandelsketten, die gehören wieder größeren Unternehmen und so weiter. Und das Angebot ist aber viel, viel größer als das, was man eben da sieht.
Ja.
Und ich finde, das ist eine kleine Herausforderung, denn es gibt nun mal so viel, aber was man angeboten bekommt, ist eine kleine Auswahl, die bestimmt nicht schlecht ist. Ich will das gar nicht schlecht reden, ja, aber es ist eben, und das ist, mir fällt das deswegen ein, weil das etwas ist, was man ja eigentlich immer sieht, egal in welche größere Buchhandlung man geht. Ja, das sind im Prinzip immer so in etwa die gleichen Büchertische mit ähnlichen Auswahlartikeln, ja. Und da muss man schon in eine Bücherei mal gehen, die unabhängig ist, ja, oder eine Buchhandlung, die unabhängig ist und nicht in einer großen Kette angehört, um vielleicht mal ein paar Sachen zu sehen, die ein bisschen anders sind. Ne? Also das ist auch so ein Punkt, wo ich mich damals dann so ein bisschen gewundert habe, ja.
Ja.
Oder mir das auch gefallen ist.
Das Interessante ist aber, also das geht ja schon seit Jahren so. Also ich bin ja schon seit 25 Jahren in der Branche unterwegs. Und habe die Entwicklung mitgekriegt. Also wenn man die Verkaufszahlen von meinen Anfang, da schlagerst mit den Ohren, was das runtergerauscht ist. Mein großer Vorteil ist ja, dass ich nicht davon leben muss. Aber die unabhängigen Buchhandlungen, die hatten es sehr schwer, die haben es immer noch schwer. Aber was ich gut finde, und das ist jetzt so ein Nebeneffekt von dieser Machtstellung der großen Ketten, dass die Kleinen sich jetzt zusammenraufen und gemeinsam gegen diese Entwicklung angehen. Jetzt zum Beispiel gab es in Frankfurt die, wie haben sie es genannt, die Buchhandlungs-Row oder sowas, angelehnt an diese Kneipen, wenn man in ein Kneipenviertel ist und von Kneipe zu Kneipe geht und jedes Mal ein Bier trinkt, haben die das jetzt gemacht in Frankfurt mit den unabhängigen Buchhandlungen.
Ah, ja.
Und man konnte sich dann überall einen Stempel holen und hat dann quasi die Buchhandlungs-Row gemacht. Statt die Biertrinker-Row hat man überall ein Buch gekauft. Das finde ich eine super geile Idee, dass man auch mal die kleinen Buchhandlungen sieht, die so viel für die Vielfalt auch tun, die auch die lokalen Schreibenden unterstützen und immer Lesungen machen mit den lokalen Leuten und versuchen, die auch ein bisschen zu präsentieren. Also das kannst du von so einer Kette nicht erwarten. Ja, die lachen sich kaputt. Ja, wenn du da ankommst, hier als Medi Müller hier mit deinem Frankfurt-Roman. Und deswegen finde ich das, eigentlich ist es wieder gut. Es ist zwar schäbig, was die machen, ja, dass die halt nur die paar wenigen, die das Geld bringen, dann die werden gepusht bis zum geht nicht mehr und die anderen, die fallen halt hinten runter. Das sieht man auch, dass bei Barsortimenten die kleinen Verlage ausgelistet wurden. Also das war schon Euthanasie, was da betrieben worden ist, ja, um jetzt mal ein hartes Wort zu benutzen. Aber die Kleinen wehren sich jetzt und das finde ich super. Und die merken auch, wenn man zusammenhält, wenn man gemeinsame Aktionen macht, es gibt ja auch die haben die schöne Bücher, das ist ja auch so ein Zusammenschluss von mehreren Verlagen, so unabhängige kleine Verlage und das finde ich gut und auf solche Sachen müssen wir halt mehr achten und vielleicht auch ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit bringen, dass so viele gute Leute da draußen sind, die einfach nicht gesehen werden, weil sie halt einfach kein Budget haben für große Kampagnen. Ne?
Mhm.
Und das kann mich nicht oft genug betonen und sowas gibt man auch auf der, also nicht auf der großen Frankfurter Buchmesse. Also da tauchen auch ein paar auf, aber so ein Stand ist ja enorm teuer, den kannst du dir gar nicht leisten. Und dann gibt es aber so Messen wie in Windecken zum Beispiel, in der Willi-Salzmann-Halle ist einmal im Jahr die Mein-Kinzig-Buchmesse. Und das ist Turnhallengröße. Aber da triffst du so viel verschiedene, auch die Leute, also Self-Publisher, die Leute, die ihre eigenen Bücher da präsentieren und kommst du denen ins Gespräch und so, finde ich viel wertvoller. Gut, natürlich ist die Frankfurter Buchmesse fürs Business wichtig, aber wenn man liest, dann sollte man eher auf die kleinen Buchmessen gehen. Da hat man mehr davon, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Da kannst du nämlich auch die Leute treffen und mit denen mal ins Gespräch kommen und dann ist einfach, weiß nicht, persönlicher. Ne? Und das, also ich kann es nur empfehlen. Es gibt so viele kleine, schöne Buchmessen. Die Riedmesse, also Buchmesse im Ried heißt die, glaube ich, offiziell. Die ist berühmt für ihre unfassbare Kuchentheke. Das muss man auch mal sagen. Ja. Da kommen viele Leute nur für den Kuchen. Aber egal, wenn sie dann über die Messe gehen, ist ja gut. Ja. Auch in Aschaffenburg gibt es eine kleine Buchmesse und so weiter. Ich sag nichts gegen die großen Buchmessen, brauchen wir fürs Geschäft, für die Branche, alles gut. Aber letztendlich, die tollen Sachen findet man wirklich auf dem flachen Land, muss man mal so sagen.
Ja, ich muss auch sagen, als ich jetzt, wir haben uns ja auf der Buchmesse jetzt getroffen in Frankfurt, ein paar Minuten gebabbelt.
Ja.
Ich muss sagen, die einzig für mich wirklich interessante Halle von all diesen Hallen war die Halle 3. Ne? Und da haben wir uns ja auch getroffen.
Genau.
Denn da in der Halle 3, da finden sich eben auch eben diese ganzen unabhängigen Verlage. Natürlich die großen auch, klar, die sieht man überall dann. Aber eben auch die unabhängigen kleineren Verlage. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, was die so alles verlegen. Ja. Das hat man eben nicht unbedingt alles auf dem Schirm und das sieht man eben auch nicht im Google oder in der Thalia oder sonst wo, sondern das sieht man tatsächlich, leider Gottes, so habe ich den Eindruck, nur dann, wenn man auf solche Messen geht. Ja. Das sind fantastische kleine Verlage, die ganz unglaubliche Programme haben. Ja. Und ich ertappe mich selbst dabei, dass ich eigentlich immer wieder dazu tendiere, auf die großen Verlage zurückzugreifen, ohne mal geschaut zu haben, was machen eigentlich die anderen? Ne? Was haben die noch so in petto? Sollte man eigentlich wirklich viel öfter machen?
Ja, ja, ich glaube nicht, dass man sich das irgendwie vorwerfen kann. Wir werden ja ständig manipuliert. Ist ja so. Also ich meine, Werbung hat ja ihren Sinn immer noch, ihre Berechtigung schon immer gehabt. Und wenn du halt die ganze Zeit zugeballert wirst mit irgendwelchen Büchern, dann ist halt so. Ne? Und dann willst du vielleicht auch die Stars sehen, mal ein Fitzek oder so. Oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ne? Also der Größte ist ja bei uns im Moment der Fitzek, was der anfasst, wird so Gold. Der wird halt gepusht ohne Ende. Ne? Und an den kommst du gar nicht mehr vorbei. Aber also die Halle 3.1 oben im ersten Stock, das ist eigentlich so das Interessante. Und unten sind natürlich Klamour. Kann man mal roten Teppich, kann man mal mitmachen. Ne? Aber die wirklich interessant sind, dann ein Stockwerk oben drüber und da kann man halt auch, wie gesagt, mit den Leuten auch direkt ins Gespräch kommen. Die freuen sich über jede Ansprache. Ja,
ja,
das absolut. Ist, also da darf man überhaupt keine Hemmung haben. Ne? Einfach mal guten Tag sagen, was habt ihr denn so? Und da sprudeln die raus. Ne? Mhm. Da sind die froh. Und Kooperation halt, ne? Dass die Kleinen zusammenhalten, finde ich super. Also das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Ja. Gut, aber wir merken, wir schweifen schon wieder. ich hätte eine letzte Frage an dich, dann wäre ich mit meinen Themen eigentlich durch. Und zwar, welche Literatur ist denn für dich persönlich dein Ding?
Mein Ding? Oh, okay. Also, ich kann mich da gar nicht so richtig festlegen auf was ganz Bestimmtes. Es ist so, dass der Verein mich tatsächlich immer wieder auf neue Ideen bringt und ich liebe es dann, mich in gewisse Themen so richtig reinzulesen und reinzufuchsen und mich dann länger damit zu beschäftigen. So ein Beispiel zu nennen, wir haben mal wir hatten mal ein Thema, das war Wien 1900, also die Literatur in Wien um die Jahrhundertwende. Und das ist ein unheimlich interessantes und sehr komplexes Thema. Und da habe ich mich halt auch eingefuchst, fand das total faszinierend, habe sehr viel da gelesen. Oder jetzt zur Zeit beschäftige ich mich mit einem anderen Klassiker, nämlich mit Herder. Der Herder ist sozusagen der letzte der vier großen Klassiker, die uns noch fehlen. Also wir haben Literaturabende gemacht zu Goethe, Wieland, jetzt dieses Jahr Schiller. Das sind ja die drei, die man eigentlich, oder Goethe, Schiller, die weiß man natürlich, das sind die beiden Klassiker aus Weimar, aber da gibt es ja noch den Wieland, den haben wir auch schon behandelt. Und dann eben noch Herder, und der kommt nächstes Jahr dran. Mhm. Obwohl das wirklich noch lange dauert, das ist, glaube ich, sogar erst in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr, wenn wir den Herder vornehmen. kümmere ich mich, also lese ich jetzt schon über Herder. Und das finde ich auch total interessant. Also ich kann mich da eigentlich nicht so wirklich festlegen auf irgendwas ganz Bestimmtes. Aber es gibt für jeden ja bestimmt gewisse Leseerlebnisse, die man nicht mehr vergisst. Also wirklich, das kommt viel zu selten vor, leider, also finde ich zumindest, dass man ein Buch in der Hand hat, von dem man sagt, wow, also sowas habe ich noch nie gelesen. Und das ist in seiner Art wirklich einzigartig, ja. Und sowas hat man, glaube ich, sehr, sehr selten. Man findet ja viele Bücher toll und interessant und faszinierend, aber es gibt die wenigsten Bücher, die einen wirklich packen und dann auch nicht mehr so unbedingt loslassen. Wie gesagt, für mich sind es recht wenige. Um ein Beispiel zu nennen, und das ist wahrscheinlich einer, den kennt man nicht mehr, das ist ein vergessener Autor, Ernst Kreuder, Die Gesellschaft vom Dachboden.
Nie gehört.
Kann ich nur empfehlen,
Okay,
ja,
ja.
das kennt keiner mehr. Oder ein anderes Buch ist Edgar Hilsenrath, so heißt der Autor. Und der Titel des Buches heißt Der Nazi und der Friseur.
Aha.
Also ganz verrückt. Und das sind so Sachen, die entdeckt man dann vielleicht zufällig, ja,
Ja.
oder vielleicht, weil man irgendwo eine kleine Bemerkung über diese Bücher mal gelesen hat, die einen neugierig machen. Und so kommt das dann. Also ich kann mich nicht festlegen, ehrlich gesagt. Es gibt keinen Autor, wo ich sage, das ist mein heiliger Gral sozusagen.
Okay. Gut, also eher schon so in die klassische Richtung, ne?
Ja, das schon, das
Ja.
stimmt. Ja.
Also ich hatte, um das vielleicht ergänzend nochmal zu, also mein großer Held ist ja Stephen King. Also der kriegt mich fast immer. Also bei so ganz abgedrehten Sachen wie der Dunkle Turm und so, da bin ich nicht dabei. Aber wenn er ein neues Buch rausbringt, bin ich sofort am Start. Ich finde halt seine Art zu schreiben, seine Erzählweise finde ich halt unheimlich klasse, weil der das alles komplett aufbaut und es ist immer so ein Page-Turner. Und ich hatte tatsächlich das mal, und den kennt, glaube ich, auch keiner, das ist Robert Goddard. Das ist ein Brite. Und es ist
Das gibt ein
tatsächlich.
Autor, ne?
Ja, nee, der schreibt eher so chronisch, also Familiengeschichten, ne? So Landleben, also englisches Landleben, ne, in irgendeinem Chalet oder was, wo sie wohnen und dann ihre eigenen Probleme haben und so. Also richtig schön einfach, ne? Also der hatte so eine schöne, fließende Art zu schreiben und ich bin da richtig in diese Bücher reingesaugt worden. Und das fand ich halt, sind so diese Erlebnisse beim Lesen, die du sonst wirklich, wie du sagst, wirklich nur ein bis zweimal im Leben hast, wo du wirklich so reingesaugt wirst, ne? Und dafür liebe ich das. Also ich habe, seit ich 12 bin, ein Buch in der Hand, bin immer
Ja.
am Lesen, ja. Und alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird von mir gelesen. Und deswegen,
Da habe ich jetzt mal eine Frage an dich,
ja.
Mehdi. So ziemlich jeder, der Literatur mag, hat ja auch irgendwann mal so eine Art Initiationserlebnis, also so ein erstes Buch, was man in der Hand hat,
Ja.
was man dann gepackt hat.
Ja.
Ja, so dass man einfach nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Was waren das bei dir?
Klaus Störtebeker.
Ach,
Die Lebensgeschichte. Wer es geschrieben hat, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, es ging um die Lebensgeschichte von Klaus Störtebeker. Es war mein allererstes Buch und seitdem ununterbrochen am Lesen.
Ja.
Ja, tatsächlich, ja. Also da war
Okay.
ich sofort angefangen. Da war ich 12 Jahre alt, war ich noch wie heute. Buch gelesen, bin da reingeflossen und habe mich sofort ins Lesen verliebt quasi und habe bis heute nicht mehr aufgehört. Und ich werde so lange die Augen mitmachen. Und wenn ich blind bin, mache ich ein Hörbuch rein. Ist mir auch egal. Aber ich liebe es einfach, Geschichten zu hören, Geschichten zu erzählen, Geschichten weiterzuentwickeln. Ne? Also, und meine Frau sagt, ich hätte ADHS, weil ich könnte einfach keine Ruhe halten. Und ich bin, also ich weiß nicht, ich bin so ein Blitzableiter für Inspiration. Das ist ganz schlimm. Und ich muss immer gebremst werden, eher. Wieder eine Aktion und wieder eine Aktion machen, weil ich so viel Ideen habe. Furchtbar. Ist auch nicht einfach, wenn man zu viel im Kopf hat. Das macht es fürs Leben auch nicht so einfach, weil ich dann halt oft Sachen vergesse und dann, naja, weißt du, wie es ist, wenn du Sachen vergisst, die du versprochen hast oder so. Habe ich dir doch gesagt und so, ne? Ja. Aber gut, das kann man nicht steuern. Jo, Michael, ich werde durch. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Und hoffe, dass, also wir machen natürlich selbstverständlich alle Links, alle passenden Links zum Literaturforum in die Shownotes, ist klar. Hoffen, dass du vielleicht den einen oder anderen Zulauf bekommst und dass euer Verein noch lange die Leute zum Lesen bringt. Das würde ich euch wünschen.
Ja,
und,
das, ja. Vielen Dank, Mehdi, für die Zeit, die du hier investiert hast. Finde ich wirklich toll, ja. Und klar, wir freuen uns über jeden, der mitmachen will, sei es jetzt passiv oder aktiv. Vielleicht noch letzter Hinweis, man muss natürlich kein Literaturwissenschaftler oder sowas sein, um bei uns mitmachen zu können. Wir sind eine ziemlich bunte Gruppe. Wir sind Ex-Apotheker, Ex-Ingenieure und also ganz bunt, ja. Da ist so ziemlich alles vertreten. Es geht darum, dass man eine Leidenschaft hat für Literatur und gerne liest und auch gerne über Literatur spricht. Wer das tut und mag, der ist natürlich herzlich willkommen.
Sehr gut. Schönes Schlusswort. Also dann, schönen Abend noch. Und
danke dir.
Ja. Wenn es euch da draußen gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn nicht, behalte es für euch. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Mach's gut, Mehdi. Schönen Abend. Gell?
Tschüss.
So, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Buchtipp geholfen. Alle Links natürlich in den Shownotes dazu. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.mehdimüller.de, natürlich auch in den Shownotes zu finden. Und wenn ihr ein Buch geschrieben habt und findet, dass das toll genug ist, dass ich das hier mal vorstellen könnte, dann schreibt mir das doch. Ist egal, ob ihr Self-Publisher seid oder Verlagsautor, ist überhaupt kein Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verlegerinnen und Verleger. Also her mit euren Büchern, ich lese sie gerne und wenn es mir gefällt, dann stelle ich es hier vor, denn hier bleibt alles positiv. Was mir nicht gefällt, wird unter den Tisch gekehrt. Ganz am Schluss der Hinweis, ich bin Unterstützer der Kinderengel Rhein-Main. Wer das ist, findet ihr in den Shownotes. Das ist eine mir ans Herz gewachsene Organisation, die sich dazu aufopfert, Familien zu helfen, die lebensbedrohlich erkrankte Kinder haben. Was genau die machen, findet ihr einmal in den Shownotes und da natürlich auch der passende Link zu ihrer Homepage. Also, bis zum nächsten Buchgebabbel. Es grüßt der Mehdi. Macht's gut. Schönen Tag, wo immer ihr auch seid.